zwischen Loben und das Wissen, dann wäre sie nicht so viel. Also, das heißt, also, wenn man da so eine Frage stellt, also, da geht sie fremd oder so. Das sind Fragen, die kann sie nicht stellen, weil die Leute sofort moralisch reagieren und sagen, nein, Gottes Willen, können sie nicht und so. Also diese Spiegelungsfragen, das ist manchmal völlig wertlos. Aber das Problem, dass wir eine Religionswissenschaft haben, dass wir nicht genügend Projekte haben, um auf der Erlebnissphäre die Menschen zu begleiten und mal zu sehen, wie sie das alles aufnehmen, wie sie das realisieren. Also wie das, was zum Beispiel geschieht, wenn da Beerdigungen sind oder Taufen sind oder sowas alles. Ob das wirklich alles teilnahmslos ist, dann frage ich mich, warum macht man den Umbruch? So was alles, und als ob doch irgendetwas ihnen vorgeht und sie sagen, genau das ist das Richtige. Ich gehe jetzt mal am Vorlauf, da ist diese katholische Kirche, da ist diese Barocke Maria. Oder was wir zum Beispiel mal gemacht haben, eine Bildpilgerreise durch Österreich. Also was man da erleben kann, das ist unglaublich. Wollten wir einen Stein am Rhein, eine Elisabeth kaufen. Dann sind wir rein, dann sagten sie schon so viel Geld. Naja, Gott, dann waren wir so ein bisschen stutzig, dann sagt der Mann, kommen Sie mal mit hinten rein. Dann hat er eine so große Marienfigur. Die war also, wir waren so in den Fischen. Also, und dann fingen wir gleich an, wo er die her hat, glaube ich, aus Tirol. Mann. Und das war dann gar nicht das Interessante. Sondern er sagt, jetzt, ja, wird diese Figur für 3 oder 4 Wochen von Gemeinden ausgeliehen, die dann Prozession mit der Mann. Das ist eine hochverehrte Marienfigur, die steht da in so einem Laden, mitten in seinem Wohnzimmer. Der hat er nicht im Laden, verkauft er nicht. Ja. Und durch ihn kamen wir dann darauf, bei Maria Zell einen anderen, so einen Schnitzer aufzusuchen, der so solche ähnlichen Figuren schnitzt. Da sind wir dahin und wir haben da nichts gekauft. Gar nicht. Wir haben ja auch bei dem anderen nichts gekauft. Ja? Und so der andere, der hatte dann so Reliquien, einen Reliquienschrank hatte der. Meine Frau wollte den haben, der hat schon das genau geplant, dass wir das über die Grenze schmuggeln, weil das ja Gegenstände, die man nicht mehr exportieren darf. Ja? Und dann hatte er diese anderen Figuren, dann erzählte er ja, seine Hauptgründe sind Protestanten aus dem Norden Deutschlands. Ja, und dann haben wir so weiter recherchiert und immer wieder so festgestellt, es gibt so eine eigene Welt, ja, Erlebnis, religiöse Erlebniswelt, die völlig unabhängig ist von der Herkunftsreligion der Leute. Nur die taucht nicht auf in Untersuchungen. Sondern da werden diese äußerlichen, abstrakten Fragen gestellt, die wissenschaftlich natürlich leicht sind, sowas zu machen. Und dann kommt man zu diesen alten Ergebnissen immer wieder.
Es ist ja auch etwas schwer, solche Fragen zu stellen, wenn sie nicht in das herrschende Paradigma passen. Ich meine, das muss ja der einzelne Säugling, wenn er jetzt Protestant ist, sozusagen den offiziellen Bekenntnis, ne, der kann ja im Prinzip, sag ich mal, offiziell gar nicht so antworten.
Ja, eben, das meine ich.
Man muss sozusagen erstmal eine ganz verfeinerte Untersuchungsmethode haben, um diese Erfahrungsdimension rauszuschälen, weil er sich ja selbstständig wieder verdrängt.
Ja. Also durch teilnehmende Beobachtung, wenn das nicht mehr geschieht.
Ja. Ich habe mir Notizen gemacht zu einem Wortbeitrag, das Erleben von Puja, und wollte mal jetzt sehen, wir sind jetzt ja in dieser Thematik drin, ob ich das jetzt vortragen soll oder ob wir eine Pause machen sollen oder ob die Diskussion in eine andere Richtung gehen soll.
Ja, vielleicht machen wir noch eine, ich würde also eine Pause für Schlampagne.
Gut.
Und dann ist du dann auch Herr Wilhelm.
Oh ja, Herr.
Ja, wir haben noch,
nein, nur
das. Ja, also ich, ne?
Worüber? Worüber machen wir schon alles abgedeckt?
Ich würde gerne mal so in Ihrem Erfahrungshorizont, so 20 Jahre noch viel weiter und schon länger anhält, besonders als Psychologe mal.
Ja.
Wir sehen sowas auch mal so psychologisch interpretieren würden, also ein Puja, wenn es so ist, was man mitgekriegt hat, oder andere Gottesdienste, also Katholiken, das finde ich doch sehr gut. Wir hatten ja auch schon mal kurz gesprochen unterwegs.
Ich muss auch sagen.
Sie sind doch öffentlich ein Professor, der
Mutter. Ja.
Heute
Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefreut, eine Interpretation aus der Sicht der Psychologie für religiöse Phänomene oder Puja oder was immer es ist zu hören. Das ist für mich unglaublich faszinierend. Einmal, weil ich manchmal denke, dass ja, ich habe so mein kleines Streitachs mit dem Psychologen. Keine. Und das andere Mal ist es aber auch immer sehr tiefsinnig, was die sagen.
Gut, dann machen wir mal ein paar Minuten Pause.
Ja. Dann ein paar Minuten reicht so. Bis 5, das wären 10 Minuten.
Ja, gut, machen wir 5, ja.
Man kann ja auch Kämpfe durchlüften in der. Das ist so, wenn man von den Älteren das Signal bekommt, dass man von Schwächen in unserer Tradition. Soll ich mich vielleicht ans Kopfende setzen? Kann man sich dann. Das war nicht wichtig, mich zu sehen, aber einfach dazu zu hören. Aber Gott wurde schlafen gelegt. Und das passt. passt in diesem Augenblick nicht. Wir haben diesen Punkt schon herausgearbeitet. Das kam in unserem ersten Gespräch gestern Abend raus, dass Puja eine Handlung ist, die zur Freude Gottes gemacht wird, nicht für irgendeine Gemeinde oder für irgendwelche Leute, die. Es geht wirklich darum, von dem, sagen wir mal, anthropozentrischen Denken, dem auf den Mensch konzentrierten Denken, zu einem theozentrischen Denken zu kommen, dass man zu Gott denkt oder für Gott denkt und für ihn handelt. Das ist ganz wichtig, das ist eingearbeitet in die Puja und das lässt sich an vielen kleinen Dingen belegen, die ich jetzt einmal aus der Seite des Verehrenden tun, also darstellen möchte. Ich möchte mich fragen, was ist die Qualifikation eines Priesters, der das Puja vollzieht? Und dann möchte ich mich die Frage stellen, was ist die Qualifikation derjenigen, die an der Verehrung und am Puja richtig teilnehmen sollen? Die Qualität des Priesters, sage ich nur mit zwei Eigenschaftsworten, er muss friedlich sein in sich, er muss zur Shanti, inneren Frieden gekommen sein, und er muss enthusiastisch sein. Das Wort in Sanskrit ist Utsaha, Sara heißt zusammen mit dem Herrn. Er muss zusammen mit dem Herrn auf dem Altar sein. Das heißt enthusiastisch, vom Theos beseelt sein. Nicht? Das sind die beiden wichtigen Eigenschaften, die genannt werden für den Priester. Er muss friedlich sein, die Wogen der materiellen Agitation muss bei ihm beseitigt sein. Er darf nicht zornig sein, wenn er auf den Altar kommt oder lustvoll oder sowas. Und er muss enthusiastisch sein. Er muss zusammen mit dem Herrn sein. Die Qualifikation des Verehrenden ist, und dass er sich in seinem Geiste an Krishna erinnert und ihn nicht vergisst. Die wichtigste spirituelle, sagen wir mal, warum tun wir all die Regeln und Regulierungen, schauen uns das an bei Puja, damit wir auf Krishna uns erinnern können, an Krishna erinnern können und nicht vergessen. Der Sinn und Zweck von allen Regeln und Regulierungen des spirituellen Lebens ist, sich immer an Krishna zu erinnern und ihn nie zu vergessen. Das Klingeln, das Bewegen der Flamme vor dem Deity, das frühe Aufstehen, was wir machen in unserer Tradition, das frühe ins Bett gehen, die Sauberkeitsregeln, die hygienischen Regeln, die Grußworte, alles ist für dieses eine Ziel gemacht. Ohne dass, wenn dieses Ziel nicht erreicht wird, sind all diese Regeln und Regulierungen und alles Puja nur eitles Gelärme. Es gibt sogar einen Shloka, ein Sanskrit-Vers, der in Rupa Goswamis Praktika Samhita Sindhu erwähnt wird. Wo er das sagt, leider bin ich im Augenblick nicht in der Lage, ihn zu zitieren, aber du wirst es machen können. Alle, sich an Krishna zu erinnern und ihn nicht zu vergessen.
Martavya, da bedanke ich mich. Martavya, da bedanke ich mich. Da bedanke ich
Also sich immer an Krishna zu erinnern und ihn auf der anderen Seite nicht zu vergessen, das ist der Sinn und Zweck von allen Regeln und Regulierungen. Alle Regeln und Regulierungen sind nur Diener dieses einen Prinzips, Kinkara, Evakan Kinkara, sie sind nur Diener. Nicht Kinkara, aber Kinkara ist was King und Kara soll ich tun. Alle Regeln und Regulierungen fragen, was soll ich tun? Das Hauptprinzip antwortet ihm, erinnere dich, also, ja, man soll sich an Krishna erinnern, die nicht vergessen. So, wenn der Verehrende in die Tempel reingeht, das wird durch einige kleine Regeln und Regulierungen, die ich jetzt aufführen möchte, für den Tempelbesuch herbeigeführt, dieses Prinzip. Wenn er hineingeht, befindet sich am Tempeleingang eine Glocke. Die läutet er und sagt ganz laut, den Namen der Deity oder der Gottheit, die auf dem Altar steht. Wir würden also sagen, Jai Radhamadan Mohan oder Radha Shyam Sundar Ki Jai oder Jai Gaurikai. Ganz wichtig, dass ich der Eindringling der in den, oder der Besucher, danke, der in den Tempelraum jetzt reintritt, anmeldet, indem er ganz laut und deutlich eine Lobpreisung ausspricht. Nicht wie damals, wenn man zum König gegangen ist, dass man Ihre Majestät, Herr Bonifatios, oder wie die heißen, das ist der Bischof, man sagt die Namen, ganz wichtig. Der nächste Punkt ist eine Ehrbietung. Es gibt eine Ehrbietung, wo man sich nur niederkniet, oder wie man zum Beispiel in den Tempel sieht, wo sich der Verehrende oder Besucher lang ausgestreckt verneigt. Bei beiden Ehrbietungen ist der wichtigste Punkt der Geist. Der Geist soll sich, man soll sich im Geist vorstellen, dass man den Kopf hält an die Lotusfüße oder an die Füße der Weggestalt. Das ist die Meditation, die man dabei hat im Geist. Es ist also nicht einfach nur eine Körperausübung, eine Körperübung, wo man in Spitzen kommt oder nicht in Spitzen kommt, sondern man soll sich im Geiste wirklich verleihen vor den Lotusfüßen des Herrn. Das ist der nächste Punkt. Dann sollte man niemals kommen, ohne ein Geschenk mitgebracht zu haben. Man kann schenken Geld, deswegen ist immer eine kleine Box da, wo man was reintut, Blumen, aber auch ein bisschen Reis oder eine Karotte von dem Feld will es tun. Man sollte niemals mit leeren Händen zu dem Wildgestalt kommen. Nicht? Und dann heißt es, dass man drei innere Übungen machen sollte. Die werden in Sanskrit genannt Samprasanatika, Danyovadika und Lala Samadhi. Samprasanatika heißt, dass man voller Gefühle Gebete darbringt und seinen Wunsch ausdrückt, Dienst zum Deity zu machen. Danyovadika heißt, dass man sich in Demut präsentiert, dass man eine demütige Stellung bekannt gibt. Und drittens, Lalatamani heißt, dass man den Wunsch ausdrückt, eine spirituelle Vollkommenheit zu erreichen im Leben. Ich möchte das jetzt mal belegen mit einem Beispiel. Immer das erste, dass man voller Gefühle Gebete darbringt und sich eine Verbindung mit Krishna wünscht. Ein Gebet in dieser Kategorie zum Beispiel. Mein lieber Herr, ich weiß, dass ich junge Mädels ganz natürlich angezogen bin zu jungen Buben. Und ich weiß, dass ein junger Mann eine natürliche Anziehung zu jungen Mädchen hat. Ich bete zu deinen Lotusfüßen, dass mein Geist genauso spontan zu dir angezogen wird. Also genau wie das Herz eines jungen Menschen sich für das andere Geschlecht entflammt, wenn es einfach nur das Mitglied des anderen Geschlechtes sieht. So wünscht sich der Devoti, der einen Wunsch ausdrückt, nach wie eine spontane Anziehung zum Deity. Das ist nicht eine tote Augenübung bleibt, sondern dass da etwas passiert, eine Anziehung, ein Entflammtwerden, ein Hingezogensein. Das ist ein Gebet. Prabhupada, mein spiritueller Meister, hat uns gesagt, wenn wir den Deity sehen sollten, wir folgendes Gebet sagen. Mein lieber Herr, bitte gebe mir die Kraft, mich in deinem Dienst zu beschäftigen. Mit ist also, derjenige, der in den Tempel kommt, hat also die Glocke getönt, er hat gerufen, Jai Radhamadan Mohan, er hat sich verneigt, die Geist davor. So, jetzt spricht er. Bitte, geh du mir Dienst zu deinen Lotusfüßen. Bitte mach, dass ich angeachtet werde an dich, so wie ein Liebender zu seinen Geliebten. Und bitte mach, gib mir die Kraft. Das ist also vollkommener Dasein. Dasein ist nicht nur, das ist ganz wichtig, dass man sieht, dass man den Baby sieht, sondern, da komme ich jetzt zum nächsten Punkt, dass man sich so verhält, dass die Gottheit einen sieht und auch segnet. Ich selber habe von dieser Art des Daseins vor zwei Monaten eine Erfahrung gemacht, die ich gerne mit Ihnen allen teilen möchte. Ich bin in Vavilikash in die Höhle von Vyasadeva gegangen, der Inkarnation Krishnas, der die vedischen Schriften geschrieben hat. Und ich muss sagen, dass ich sehr außer Atem war vor dem Aufstieg. Außerdem war ich im militärischen Schwergebiet ohne eine Erlaubnis bin also da ein bisschen mit so klopfenden Herzen auf zwei Gründen klopfte es angekommen. Ich hatte Atemnot und Angst. Und so war ich also ziemlich okkupiert oder Gedanken, als ich in die Höhle kam. Und plötzlich hatte ich hatte aber ein Anliegen mitgebracht. Ich wollte um Kraft meinen Dienst als Prediger in der westlichen Hemisphäre mit. Und plötzlich, als ich in die Höhle hineinging, hatte ich das Gefühl, dass vielleicht jemand hat, der jetzt unangemeldet in diese, durch diese Tür kommt, wo jeder ihn anschaut. Der würde sich sehr unangenehm fühlen. So hatte ich auch das Gefühl. Ich war nicht mehr der Besucher, der Schauende, sondern ich war der Angeschaute. Bei Darshan ist es ganz wichtig, dass eine, sagen wir mal, zweispurige Kommunikation stattfindet. Der Verehrende schaut den Deity an, betet, wie ich es eben zum Beispiel dargestellt habe, aber dann kommt der Blick des Herrn zurück auf ihn. Und das ist das schönste Moment des Darscheins für den Verehrenden. Er betet etwas, er sieht ein Zeichen, unsere Tradition ist vollkommen. Zum Beispiel fällt dem Deity manchmal auf die Antwort auf eine Frage die Girlande runter. Das passiert sehr oft in unserer Tradition. Der ist geschmückt mit einer Blumengirlande, die Bildgestalt. Der hat zu Ende gebetet und rums fällt die Girlande runter. Das heißt, sein Gebet ist akzeptiert worden. Ist sehr, sehr oft passiert das. Also das ist im Chaitanya-Charitamrita ein ganzes Schriftwerk. Das praktisch eines der wichtigsten Bücher in unserer Tradition ist, hatte dieses Darshan-Moment als Einleitung. Der Autor fühlte sich zu demütig und zu bescheiden und unqualifiziert, dieses Buch zu verfassen, ging dann hin vor den Altar und fragte, kann ich schreiben? Und die Blumengirlande fiel runter und der Pujari nahm die Blumengirlande und hängte es dem Besessenen um. Für einen Menschen, der dieses von außen anschaut, der würde zunächst aber sehen, wie stabil war der Faden. Er war wahrscheinlich unstabil und ist deswegen gerissen. Der Priester vielleicht ein bisschen nachgeholfen, indem er ein bisschen gerüttelt hat, als er geschaut hat. Der Verehrende, der Besucher, macht sich, sind diese Dinge völlig gleichgültig. Er hofft tatsächlich auf ein Zurück in der Kommunikation auf Gottes und er darf darauf hoffen. Nicht so ist es in der Tradition. Dann kommt jetzt ein Festival, eine Arati-Zeremonie. Krishna Chaitanya Prabhu hatte diese Arati-Zeremonie. Die der Besucher miterlebt da, also miterlebt, er hatte das gezeigt, wie es geht. Ganz wichtig ist dabei, dass der Pujari, der Priester, wirklich in dem Bewusstsein ist, ich vertrete die Gemeinde jetzt, die hinter mir steht und die Verehrung teilnimmt. Und die nehmen auch total daran teil, die Gemeinde, das wurde gesagt, wenn das Licht zum Beispiel rumgereicht wird, die stürzen sich zum Teil in das Licht, um irgendwie zu kriegen. Übereinander. Also jeder von uns weiß, dass der hier zum Beispiel mal Jamashtami erlebt, wenn das
der Pujal das Licht hochhält, also zu dem die Bodies hält, nicht? Dann stürzen die nach vorne. Letztes Mal habe ich den Herrn Dr. Chopra gesehen, der sich also zusammenduckte und dann brandete eine Woge der Verehrung über ihn hinweg. Und ich schaute ihn auf, ob es okay ist, ob er noch lebt. Und er sagte, Puja. Ganz natürlich, muss so sein. Da ist also ein Sehen, ein Gesehen werden, ein Austausch. Darum geht es beim Puja. Gut, das ist bei der Artika, oder wenn das Wasser geschwitzt wird und alle jauchzen, wenn das Wasser über sie herfällt. Wenn jeder, der einen Tempel besucht, sollte niemals den Tempel verlassen, ohne das Charanamrita, das Badewasser des Herrn, getrunken zu haben. Es ist ein Vergehen, wenn man es nicht trinkt. Das ist ein weiterer Aspekt, wie der Tempelbesucher unbedingt sich an Krishna erinnern sollte. Er sollte kommen, mindestens 3 Tropfen, warum 3, das müsste ich jetzt nicht erwähnen, auf die Hand nehmen und es respektvoll schlürfen. Und durch dieses Trinken des Badewassers des Herrn, das ist von der Waschung Krishna übrig geblieben, wird er einen frühzeitigen Tod überwinden können und mit Sicherheit in die spirituelle Welt kommen können. Das ist wie die Texte, die nutzen. Die Texte versichern. Ich weiß nicht, ob sie schon mal von ihrer Frau oder ihrem Geliebten das Badewasser geschlürft hat. Es ist wohl das Vertraulichste. Es gibt einen deutschen Hit von Rapi Deutscher, soweit ich weiß. Reichen wir dein Badewasser?
Schauen, seinem Arbeitgeber, denn in Indien gibt es
höher und tiefer in einer Art und Weise, wie wir es hier nicht kennen. Aber wenn die dann zusammen tanzen, dann tut hier ein das Ego zelebriert seinen freudigen Untergang. Das ist ganz, ganz wichtig, dieses Auflösen der Upadi. Gut, wir haben jetzt also den Tempel besucht, wir haben eine Zeremonie miterlebt, wir sind so weit gegangen, uns als ewiger Diener Krishnas zu führen, das auszudrücken in einem Ritual. Jetzt umkreisen wir den Tempel. Wir gehen einmal um den Tempel herum. Man nennt das Parikrama. Dabei ist es wichtig, dass wir die Person, die wir ehren, auf der rechten Seite haben. Wenn wir die Bildgestalten anschauen, das Radharani hat Krishna auf ihrer rechten Seite. Mit dem, die Person, die man am meisten ehrt, sollte man auf der rechten Seite haben. So ist die Tradition. So umkreisen wir also den Tempel als ein Zeichen und halten ihn auf der rechten Seite als ein Zeichen der Verehrung. Die Schriften sagen uns, dass wir mit dieser Umkreisung einmal durch alle heiligen Orte im Universum gegangen sind.
Ja. Und dann, als letzter Punkt, habe ich mir auch geschrieben, ein Besucher, der in den Tempel hineinkommt, muss unbedingt darauf achten, keine Vergehen zu machen. Wer ein König ist, der darf nicht auf einer Sänfte reingetragen werden in den Tempel. Ich glaube, das ergibt sich bei uns nicht so. Man sollte nicht mit Schuhen gehen, man sollte nicht laut vor den Deity sprechen, weil viele Leute in der Zeit, in auch Dorfbewohner waren, wurde ihm gesagt, lass keine Luft vor den Deity. Also durchaus privat, die Dinge wurden angesprochen. Man sollte gewaschen Kleidung mitnehmen, man sollte keine Vergehen machen. Das ist ganz wichtig. Denn wir haben dich, Alice, du bist eingeschlafen, Edward. Ganz kurz, ne?
Surya Narayan. Das ist eine der vielen Formen Krishnas.
Fisch hatte gut gegessen, die hat mich eingeladen, die hat, stellt euch das mal vor, für mich gebettet. Die war auch bettelgern durch das Dorf gegangen für Satchinanda Swami. Hat einen lieben Fest zusammengekriegt und mich dann gekocht. Und ich hatte also viel gegessen, weil ich benötigt wurde, nicht vorher aufzuessen. Ihr wisst, wenn, wie das ist in Indien, nimm doch noch und nimm doch noch. Und wenn man es jetzt nicht tut, wird man sich schwer beleidigt. Also habe ich richtig getafelt. Und mich dann von oben aufs Dach, das ist so ein Dach, wo Pilger rasten konnten, war ein Flachdach, hingelegt auf die linke Seite und bin eingeschlafen zu einer Zeit, wo ich weiß, dass der Altar garantiert nicht auf ist. Es war, die Altäre sind von in Vrindavan spätestens ab 1 Uhr geschlossen und machen frühestens auf, also allerfrühestens, so 4.30 Uhr. So, es war 3 Uhr, als ich im Schlaf war und das Läuten hörte, danke. Ich stürmte runter, weil ich war da, um so lange wie möglich vor diesem wunderschönen Surya reinzusitzen und meine Runden zu chatten und sah, dass der Pujari eine Artik machte, zu einer Zeit, wo nicht einmal ein Engländer auf die Idee käme, eine Puja zu machen. Also es war die ungewöhnlichste und unpassendste Zeit, die man sich vorstellen konnte. Ich sah auch, dass Radharani einen Teller in der Hand hielt mit Blumen, der vorher nicht da gewesen war. Und dachte, was hat das zu bedeuten? Dann habe ich mich hingesetzt und gechantet und genau um 3.20 Uhr ging der Vorhang zu und machte nicht wieder auf. Dann habe ich gesagt, Bihari Ji, so hieß der Pujari, was ist los? Ja. Und er sagte mir, dass Yarada jeden Tag von 3 Uhr bis 3.24 Uhr ganz genau, eine Danda, also, das ist eine indische Zeitung, am Suryakund Krishna verehrt mit Blumen. Also den Suryanarayan-Lediger. Danach um 3.24 Uhr geht sie nach Hause zu Yavat. Und da ist der Altar ihr zu. Mit anderen Worten, da findet ein göttliches Spiel statt, was im Puja oder in der Verehrung Krishna gemacht wird, also wiederholt wird, sodass der Verehrende daran teilnehmen kann. Die ganze Puja richtet sich nach dem Spiel Gottes. Morgens um 3 Uhr wird er geweckt. Da geht der Pujari auf den Altar und weckt ihn. Denn in der spirituellen Welt kommt um diese Zeit Mutter Yashoda, das glaube ich nicht, aber also in diesem Zeitraum kommt unter der Schulter und weckt Krishna. Dann wird Krishna angezogen in den Puja, mit einer neuen Kleidung. Warum? Weil in der spirituellen Welt der jetzt geweckte und gebadete Krishna angezogen wird. Dann wird ein Morgensmahl dargerichtet. Warum? Weil in der spirituellen Welt Krishna ein Morgensmahl kriegt. So wird also die Puja, die Folge, dem sogenannten Ashtakaniya-Lila, dem Lila des Herrn, wird es um den Tag herum stattfindet. Und im Puja, das will ich jetzt auf einen einfachen Nenner bringen, geht es darum, mit Gott zusammenzuleben, mit Krishna zu leben, sozusagen, und ihm zu helfen bei seinen verschiedenen Aktivitäten. Wenn zum Beispiel, wir sehen Krishna immer wieder mit der Flöte dasteht. Auf dem Altar ist Krishna auch mit der Flöte da. Der Pujari denkt so, dem muss doch der Arm lahm werden, wenn er so lange das trägt. Und bringt also eine extra gebaute Stütze hin, die den Flötenarm hält, damit Krishna den Flötenarm darauf ausruhen kann. Natürlich weiß der Pujari, Krishna braucht nicht diese Hilfen, er braucht auch nichts zu essen von ihm. Aber da es darum geht, mit Krishna zusammen zu sein, im Yoga vereinigt zu sein, deswegen tut er all dies und mehr und noch andere Dinge. Gut, wenn man mit ein bisschen
Puja teilnimmt, kann man sehr leicht, oder vielleicht nicht sehr leicht, aber kann man erfahren, wie man plötzlich in eine andere Dimension transportiert wird und etwas anderes erlebt in seinem Leben. Ich möchte abschließen mit einer Begebenheit, die ich gesehen habe in Vrindavan. Wir gingen zu dem Tempel in Sevakunshin mit ein paar Devotees und wir hatten einen jungen Musiker aus dem Westen dabei, der normalerweise so ganz harte Rhythmen auf seiner Rhythmusgitarre spielt. Man nennt das Hardcore, das wird den jüngeren den Kindern von ihm ein Begriff sein. Nicht? Also ganz hart schmetternde Musik. Beim Hardcore kommt es sehr oft vor, dass Leute auf die Bühne klettern, die mit Seilen und Belägen geschützt sind für diese Fälle, aber es kommt trotzdem raus und die hechten sich dann voll Wonne in die Menschenmenge hinein, die sie dann trägt und fängt und nicht fallen lässt. Es wird Einheit dort illustriert. In wildester Form, Art und Weise. So, dieser Musiker kam mit uns mit und wir gingen also zu diesem Puja hin und es ging ganz gesittet vor sich. Die einzelnen Verrichtungen wurden beobachtet von uns alle, wir saßen zu dem Zweck. Dann wurde aber der Vorhang gezogen und dann wurde Krishna angezogen, also verehrt in einer bestimmten Art und Weise, ich will es jetzt nicht so ausführen. Und dann wurde der Altar, der Vorhang wieder aufgerissen und wurde vom Altar die Speise, die gerade geweiht war, heruntergereicht. Und in dem Augenblick ging etwas los, was ich nie vergessen habe. Die Leute stürmten nach vorne, schrie Krishna und Haribol und so. Und dann mittendrin war dieser hartgesottene Hardcore-Musiker, der da hin und her gerenkt wurde, der sich wirklich schützen musste, damit ihm dieser Brustkorb nicht zu sehr eingerammt wurde. Und ich schaute ihn an, wie er also in größte Freude geriet. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, ob er dann auch sein zartes Nervenkostüm durchhält. Und er kam dann danach zu mir und sagte, nun weiß ich, was Religion ist. Er ist erfasst worden. Und er musste durch verschiedene Schichten durchgehen. Er war erfasst worden von der zweispurigen Kommunikation, die da stattfand. Nämlich zwischen den Leuten und zwischen dem Altar. Und er war bewegt worden und ist seit der Zeit macht er Hardcore-Musik von sehr erfolgreich und hat spirituelle Inhalte. Das ist ein kleiner Musikstar. Vielleicht kennt ihr ihn. Ray heißt der. Ray. So, im Puja kommt ein Erleben zustande, was unglaublich stark ist, wenn man das Glück hat, daran teilzunehmen. Und das liegt daran, weil man anfängt, sich an Krishna zu erinnern. Und wo immer Krishna ist, dann wird die Dunkelheit gemacht, dann da ganz auf. Das ist mein kleiner Beitrag. Mir ist klar, ich habe gesprochen wie der Mönch. Der das Erleben mal präsentiert hat, ist war mir aber sehr wichtig, das zu zeigen, denn wir haben uns bisher hauptsächlich ja befasst mit wie so ein Puja abläuft und ja mit vielen, eigentlich mit vielen anderen Dingen. Ich wollte jetzt einfach mal auf den Zuschauer-Aspekt. Ja.
Da hat ja auch nochmal dieses Thema der Erlebnisdimension von Religion nochmal deutlich gemacht. Ich denke, dass zum Beispiel deiner Art des Erlebens einen eigenständigen Wert hat, auch wenn möglicherweise irgendwelche dogmatischen Interpretationen andere Vorschriften machen. Und dass die Religionsgeschichte auch nicht von den dogmatischen Vorschriften ist, sondern von den Erlebnissen der Menschen, dass der eigentliche Gegenstand ja auch darin ist. Ja, bitte. Das würde ich sagen.
Vielleicht kann ich ein kurzes Wort sagen zu dem, der Qualifikation, den du gesprochen hast am Anfang, dass in den Pancharatrika-Schriften, das ist immer so im ersten Raum, das Thema Adhikara, der ist ja, das haben wir auch vorher gesagt, dass es eine Besonderheit war, weil Tradition das eigentlich jeder hervorkommen kann. Und als wir von diesem eigenen Erlebnis zum Schluss gesprochen haben, habe ich so eine ähnliche Erfahrung erinnert, nasses war, das ist 20 war, das ist in Rajasthan, das ist noch sehr, das ist dort, wo Nataji, Sri Nataji, also Gopal, oder Govardhan Nataji, der von Krishna, der ursprünglich in Govardhan war, jetzt er wird in einem sogenannten Haveli. Er ist also nicht in ein Tempel verehrt, sondern in ein Herrenhaus. Palast, ja. Und ich bin einmal vor ein paar Jahren dahin gereist, ganz allein, wollte mal sehen. Und es war zufällig ein Feiertag. Das ist einerseits eine sehr erfreuliche Sache, aber andererseits, wenn es gerade Nasenwahr ist, und es war so Paschimi, glaube ich, da war so viel Menschen, also in Indien, wer immer in Indien war, weiß, was das bedeutet. Es war ein Festtag und ich wollte Darshan haben von den Dirtis und ich habe immer gefragt, wann ist der Tempel, immer Tempel Raum, wann nicht auf. Wann geht der Tempel auf? Und sie haben gesagt, ja, bald. Also bei denen ist es nicht so, dass starren Zeitregeln gibt. Ganz im Gegenteil. Je nachdem, wie Krishna es haben wird, so wird er gedient. Das ist die Vorstellung im Tempel. Und zwar wird er als kleines Kind gedient. Und manchmal will Krishna länger schlafen. Und manchmal will er länger essen. Das kann man nicht so sitzen. So, ich habe gewartet, weil ich konnte. Sie haben gesagt, bald los. So, ich habe ruhig gewartet und die anderen haben ruhig gewartet. Noch einmal gingen Türen auf und da war so eine Menschenmenge plötzlich. Also es war diese Gedränge, die man nie erlebt hatte. Es war nur eine Masse, also nicht verschiedene Menschen mehr, sondern eine Masse von Tausenden Knochen und so weiter. Und man wurde hineinbewegt mit der Masse. Und es gab zwar so eine längere Zimmer, ich glaube nicht viel größer als diese eigentlich. Vielleicht ist das länger, nicht viel breiter. Und es gab so mehrere Türen auf der Seite und auf der Seite. Und die Türen gingen alle auf. Man kam hier rein. Es gab so Plattformen, so ein bisschen nach hinten. Ja, der Türkestahl nach vorne. Jedenfalls gab es diese Menschenmenge. Man wurde einfach so hineingedrückt und nach ein paar, ich glaube, es war weniger als 2 Minuten, auf der anderen Seite hinausgerutscht wie ein Stück Seife. Und während die 2 Minuten dürfte man Küsse sehen. Man könnte schon erfahren, dass es, ja, das ist wirklich viel.
Also ich denke, das ist eines der interessantesten Phänomene, dass die Lila ist. Meine Gefühle sind natürlich auch genauer bestimmt und eingegrenzt, aber dass die prinzipiell unbestimmt sind, dass das selbst ein Teil eines religiösen Rituals ist, die Bestimmtheit. Dass also dieser Gott, der das spielt, ob er sich nun als Gott zeigt oder nicht, die Freiheit behält. Also das ist, wenn man das mal religionswissenschaftlich betrachtet, gibt es kaum Parallelen dafür. Phänomen. Es ist in der Regel so, dass Rituale streng geregelt sind, auch die Szenenspiele, auch
Sprache des Kurs. Da ist natürlich Spielraum, das merkt man so ein bisschen im Karneval ja noch. So. Aber dass man damit rechnen muss, zum Beispiel, wenn da ein Lila aufgeführt wird und der Krishna hustet halt, dann geht das Unsinn von da ran. Ja, Krishna hat Husten jetzt, und was machen wir jetzt? Also das strukturiert jetzt auf einmal das religiöse Bewusstsein in der Szenerie, die davon mitbekommt, dass so etwas. Und führt jetzt dazu, darüber nachzudenken, was könnte das bedeuten, was kann man machen. Ja, damit ist also Religion weg von diesem rein repetitiven, puren Wiederholen von Verhandlungen, von Mustern, die vorgegeben sind, die meiner Meinung nach eines der Probleme sind, die Religion halt auch erstarren lassen, also auch im Erleben. Also wenn das hier so ist, wenn man irgendwo hingesetzt, man weiß, wenn aufgemacht wird oder zugemacht wird, der will halt nicht schlafen oder auch so erzählt hat, ja. Also das ist ja eine wirkliche kreative Religiosität, die dort geschieht, weil sozusagen der Bereich des Heiligen Selbstgestaltet, sich gestaltet. Also nicht nur die Deutung, sondern auch die Verhaltensweise. Ne? Ja, und ich denke, das ist auch so ein Phänomen, das wir hier in Deutschland, also im Westen kaum wiederholen in der Regel zum Beispiel. Ist das so?
Ja.
Ist doch so. Nicht? Also das heißt, es ist auch wieder die Verchristlichung, wie jetzt man so sagt. Also diese Militarisierung der Religion, wie kann man das sagen? Das ist ja auch erst im 16., 17. Jahrhundert, das sich einsetzt. Vorher ist das in den katholischen Gottesdiensten auch drunter und drüber. Die kommen mit Hund und Esel und alles da in die Kirche rein und schlafen da, wie das auch in Reiterkunst war. Die Kirche war ein Schlafplatz natürlich, wenn da die großen Festtage waren, da wurden die Kinder reingelegt und dann spielen die Leute da. Und so, also da war Highlife. Ja. Aber hier ist dieses Highlife noch weitergehend, dass der Gott selbst in dieses Highlife eingezogen hat. Mit seiner Unberechenbarkeit in diesem realen Zusammenhang. Also ich denke, das ist auch ein Punkt, der auch noch nicht richtig religionswissenschaftlich ausgelotet ist, und es wäre mal interessant, auch die Weichnauer-Theologen mal genauer zu erforschen, die sich vielleicht mit diesem Phänomen mal beschäftigt haben. Das bedeutet, das ist schon mal interessant.
Ja, es gibt eine sehr interessante Betrachtung von Vishwanathacharya Thakur. Er fragt, hörten die überhaupt Gott unsere Gebete?
Die Frage macht man
so nicht. Ja, weil er so sehr in seinen Lila vertieft ist, dass er ganz vergisst, dass er Gott ist. Wie zum Beispiel als Mutter Yashoda zu Krishna kommt mit einem Stock und sagt, du hast schon wieder Butter gestohlen. Ich muss dich jetzt zurechtweisen, sonst wird aus dir nichts. Und Krishna fing an zu beben und zu zittern und ja, Tränen waschen, das schwarze Mascara von seinen Augen herunter und so weiter. Und die Frage ist jetzt hat er ja vergessen, dass er Gott ist. Gott hat ja nicht Angst vor einem Prügelstab. Ne? Was hört er unsere Gebete, die ja an Gott gerichtet sind? Ne? Wenn ich zum Beispiel sage, Herr Weber ist mit den Gedanken woanders, dann kann er mich nicht hören. oder wenn ich sage, Herr Augsburger, und du bist ganz woanders, dann hörst du mich. So, die Frage ist, hört Gott unsere Gebete, wenn er im Lila vertieft ist? Und die Antwort darauf ist von den Weichner Theologen. Krishna hat zwei Aspekte. Einmal, dass er sich total vertieft in sein Lila und da sehr wohl vergisst, dass er Gott ist, denn sonst könnte er das Lila nicht spielen. Aber zur gleichen Zeit behält er immer seine allwissende Natur bei, sodass er in diesem Aspekt weiterhin die Gebete seiner Verehrer hat.
Ich finde es sehr schön, das ist zugleich Gott und Mensch. Ne?
Mhm.
Ja. Das macht eine Gelehrte. Ich weiß nämlich nicht, wie das sahen denn die Leute in Rinderwagen für Spanien. Das würde mich auch mal interessieren.
Für die Frage?
Ja, also wie die das eigentlich so sehen. Wenn, das ist natürlich klar, dass der Leben ja, dass der da völlig versinkt im Zorn und Streit, aber was immer das wäre. Also, Freude und Glück,
ja.
Und so, ob der überhaupt ansprechbar ist für solche.
Ja, er hat diese beiden, ich habe mal Padmanabha gefragt, wie er das umgeht.
weil die verehren ja dort gerade Rahmen, der als kleiner Junge da alles möglich macht. Und er sagt, er weiß, dass Radhaman in seine Lila vertieft ist, aber er weiß auch, dass sich Radhaman um seine Familie kümmert. Er betet also jeden Tag, so dass er jeden Tag in den Tempel und ist da in der Familie von Radhaman. Diese beiden parallelen Wege. Weil eben Krishna unvorstellbar ist. Also Religion, sozusagen, seine Frau hat mal gesagt, fängt an zu hinken, wenn man nicht Gott, die Eigenschaft des Achintya, des Unverständlichen, zu belichten. In dem Augenblick, wo Gott verständlich wird, kann sie nicht mehr von Sensibilität reden. Dann hinkt das Ganze. Und so sagt er auch seiner Weisheit.
Ja, also ich würde schon mal sehr verständlich ist, heißt, also wenn man mit Buddha so Leuten in einem Boot ist und es ist nichts Neues passiert, ist das nicht höchst verständlich, dass es, man hat es im Fürst, wenn man kapiert und so läuft das, und wie eigentlich wie das möglich werden kann, dass zum Beispiel auch hier bei euch im Tempel der Krishna sich einfach mal anders verhält, als ihr das in eurer Buddha immer erwartet. Das ist ja anscheinend auch immer wieder realisiert. Ja, das nennt man ja so gemeinhin dann so ein Wunder. Also ich finde wahrscheinlich dieses Darm, dass also irgendwo eine Muttergottesstatue trägt. Ne? Das ist zum Beispiel so weiter. Normalerweise Mutter Gottes, dann wird man hinfällig und so, dann hat sich das ist alles reguliert. Ja? Und plötzlich wird gesagt, sie ist getrennt. Da ist dann natürlich total aus. Das ist klar, was dann passiert. Das stürzt sich drauf, dann kommen die Massen, dann kommt der Bischof, kann nicht mehr schlafen und so weiter. Und der Papst, der weiß auch nicht, was er machen soll, das kommt gleich nach oben heute. Ja, dann ist halt der Teufel los, sozusagen. Ja. Und, aber das ist dann sozusagen, da wird sozusagen Religionsgeschichte gemacht. Und ich frage mich, ob nicht oft es so ist, dass unser Sicherheitsbedürfnis dazu führt, solche Erfahrungen gar nicht mehr zu machen. Ja, sowas kann ich mir anpassen. Das kann man ja nicht machen, ne? Produzieren kann man sowas nicht. Aber man kann sozusagen die Sicherheit produzieren.
Ja,
eine eigene Sicherheit produzieren.
Aber das ist ganz wichtig, die in unserer Tradition wird in den Schriften immer darauf hingewiesen, wie der Deity aus diesem Fahrplan einfach aussteigt und zum Beispiel ein Wunder verbringt. Im Chaitanya Charitamrita haben wir von Gopal, ein Deity aus Marmor, der eine große Strecke Weg zurücklegt. Und vorher gibt es einen Dialog zwischen dem Verehrer, dem Bhakter und Gopal. Der Bhakter sagt, bitte komme mit mir zu diesem Ort. Du musst da hinkommen, um ein Zeugnis abzulegen, dass du da bist. Und der Deity sagt dann, ich bin aus Marmor, wie soll ich gehen können? Das geht nicht, Marmor bricht. Und dann sagt der Bhakta zu ihm, ja, aber du hast eben gerade gesprochen, Marmor spricht auch nicht. Und wenn es Frau hat, mein Vater meinte, an dieser Stelle musste sich Krishna durch Logik geschlagen geben und ist dann gewandert. Ja, also, das ist oft, da gibt es einige dieser Dinge. Wir haben hier so ein Magazin, Archana, das wird von Krishna Chaitanya rausgebracht. Da gibt es dann die Erfahrung von den Deities und da sind auch so bei Reden, wo gesagt wird, wo die Deity ein Wunder gewährt hat. Nicht, das ist also für mich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich da ein Anfänger bin, sondern wahrscheinlich, für mich ist das total wichtig, dass der Deity Wunder bringt. Und es gibt bei unserem Radhaman Dharma, bei unserem Deity, so Wunder, dass er hatte Kleidung gehabt, die passte. Wir waren zu der Zeit sehr arm, konnten die nicht Butter und Schlagrahmen opfern, aber als wir ein bisschen wirtschaftlichen Fortschritt machten in Deutschland und Butter und Schlagrahmen opfern konnten, wurde er, so sagt er, Radha, sein Pujari, dicker und die Kleidung passte nicht mehr. Und das war für uns alle total wichtig, das zu hören. die dicker wurde. Und das war ein Beweis dafür, dass er Krishna war. Aber der Krishna ist der solche Dinge. Mein Geist ist das total wichtig, wie weit das eigentlich ist. Wir haben auch den trockenen alle Krishna. Die sehen gar nicht so viel aus, aber ich nicht.
Gut. Ich denke, dass wir vielleicht nochmal so ergänzen. Ich habe vor einigen Jahren sehr viel Kontakt mit einem Priester, der auch regelmäßig seinen Gottesdienst dargebracht hat. Und er hat eigentlich mir beschrieben im Gespräch, auch wenn das Ritual sehr festgelegt ist, also wo dieses spielerische Einseiten nicht da ist. Er sagt, es passieren immer wieder, auch in diesem festgelegten Ablauf, Dinge, die ja, völlig unvorhergesehen sind. Angefangen bei den Fehlern, die man macht, wo auch irgendwo, ja, weiß nicht mehr, wie er es wörtlich beschrieben hat, aber wo er festgestellt hat, dass auch an den Dingen schief gehen, er merkt, ja, da ist irgendwas los, da ist irgendwas im Gang, das eben nicht so ist, wie die Musik. Bisschen eben auch so ganz nicht besonders. Aber das vielleicht auch nochmal so als Ergänzung. Also selbst wenn es sozusagen eine ganz starke Fixierung gibt, ist offensichtlich da immer noch ganz viel Potenzial drin, dass da alles Mögliche passieren kann. Das wollte ich vielleicht nochmal.
Aber auch
Schutz hat, was uns die in
Kirchengeschichte eigentlich die Möglichkeit genommen haben, über einen ganz schmalen Pfad dessen, was man religiös nennt, zu bewegen. Das ist eigentlich gar nicht weit weg, mit dem wir uns wahrscheinlich auch erfahren haben. Ich wüsste auch nicht, was wir noch machen könnten, um hier Abhilfe zu schaffen, um mal so etwas Neues reinzubringen, weil man ja da so reingewachsen ist und sich damit auch so lange identifiziert hat, dass dann ab jetzt ein Alter oder auch in einer Situation alle weiteren Entfaltungschancen vorbei. Es ist für mich jetzt noch etwas natürlich ein Problem. Das kommt daher, weil ich mir noch ein halber Dyslektiker sein musste. Wie bringen Sie es denn fertig? Also es sind ja wahrscheinlich Leute, die man woanders als Funktionär sein muss. Als religiöse Funktionär ist es kein Leid zu tun. Wie viele Dinge auch Funktionär gewesen sind. Und wie bringen Sie es denn fertig, Leute, die zu Ihnen kommen, um zu polen, auf einmal einzustimmen auf so eine Lebenswelt, die ja eigentlich nur für einige von ihnen autochthonisch oder genuinisch seit Kindern. Weil ihnen vielleicht sogar ganz wirklich noch andere nicht. Wie können sie denn jetzt hier sein? Durch Ansteckung. Gefühlsansteckung. Durch Belehrung wird schon ganz bestimmt nicht. Oder meinen Sie, das ist eben gerade der Punkt, wo wir das ist. Das wäre für mich das Problem. Ich meine, ich bin ja schon froh, dass ich diese Sache wenigstens einigermaßen sehe. Um es mal so klar zu machen, wie eine Entführung geht, auch da, wo man meint, man wäre das lebenstechnische Fragen, auch da, wo man meint, man führt endlich eine Nation aus ihrer Gefangenheit hinaus. Wir haben nach dem Krieg, es hat gleich nach dem Krieg anfangen zu diskutieren, da haben wir gesagt, also es gibt, wir müssen mehr eine Erweiterung unseres Liturgischen haben. Diese Erweiterung schöpfen wir aus unserer eigenen Zeit. Man war ja damals sehr deutsch bewusst, gell? Und das machen wir so. Wir haben drei Musiker und alle drei Musiker schließen uns drei Bereiche auf, die das religiöse Erleben des Menschen bestimmen. Einmal Bach. Er in seiner Musik und die Konsorten, die noch dazu. Der malt aus das Leben, das sich als gerechtfertigten, Sünder erlebenden Menschen, der auf einmal neu eintritt und die Welt neu erleuchtet. Ich habe mich sehr dokumentiert, wenn nicht gelungen, das zu machen. Zumal dieser Funktionsmechanismus von Sünde und Vergebung und Erlösung unterschiedlich war, das ist langweilig. Und dann der zweite Musiker, den wir nennen, Beethoven, der zeigt nämlich und streift den Menschen, der aus seiner neuen Religiosität, seinem neuen geschenkten Leben, jetzt nachher aktiv wird und sich erhebt und zu Gott streckt. Und der dritte ist Buchner. Der Buchner ist der, der sich aufgrund dessen, was Gott mit ihm tut, in seiner Geschichte sich eingebettet fühlt in die Gnade und in also nicht das sind drei Wege, ich muss ehrlich sagen, da habe ich mich erstmal mein Leben abgefühlt. Also so eine Art Erlebnisqualität durchzuexistieren an diesen drei Prototypen. Und ich mache die Musik auch alle ganz gerne zu drei. Sondern die Musik läuft eben nebenher. Läuft neben meinen religiösen Empfinden, so heißt es da so kommt, und nur nebenher. Das hat gar kein Verständnis, obwohl es daran hätte ja schon etwas aufgehalten. Ja, was soll ich jetzt noch nehmen? Was wollen Sie noch hören? Ich meine, Fehlanzeige ist ja keine Schande, das muss man ja wissen. Aber es ist ja nicht so. Ich habe also nur noch die eine Frage, Sie müssen doch einen Ansatz finden, einen didaktischen Schlüssel haben. Somit gebe ich also das, was Sie mit mir vorhaben, einfach zurück und sage, das, was ich gerne möchte. Ich bin ja erst zwei Tage, ich bin nicht mal ein Tag. Und ich bin natürlich interessiert an diesem
Buchstaben mitzumachen und zu wissen, könnte damit ja auch etwas passieren. Aber das ist überhaupt nicht gefährlich. Ja, ich höre mal vor, dass auch wenn ich die Seele aus dem Leib gefasst bekomme, sagt doch gar nichts mehr.
Ja, das ist eine schöne Frage, die interessiert mich auch, muss ich mich annehmen.
Ja. Ihr redet natürlich, ihr redet von den Negern zu dieser Frage Stellung zu nehmen.
Ja. Aber macht es wirklich so, dass es mir ein Charakterfehler
anbietet? Nein. Du hast auch diese Frage ist tatsächlich für jemanden, der, sagen wir mal, missionarisch tätig wird und das tue ich zum Beispiel, eine ganz, ganz wichtige Frage. Diese Frage ist eine total wichtige Frage gewesen für meinen eigenen Spiritual Meister, der ja in den Westen kommt und sich fragt, wie kann ich die erheben zu dieser spirituellen Erlebniswelt. Es gibt sogar ein Gedicht, das er noch auf dem Fracht, auf dem er von Indien nach Amerika fuhr, geschrieben hat, wo wirklich an dieser Frage fast zerbricht. Er sagt, wie soll ich diesen Menschen, ich bin es mal jetzt übersetzen für unser Verständnis, die in ihrer westlichen Kultur total verankert sind, zu einem Verständnis von Dio verhelfen? Nicht? Und er kommt dann zu einem Prozess hin, der praktisch sagt über das Geheimnis und gleichzeitig auch das Rückgrat von unserer spirituellen Bewegung bildet. Es ist der Vorwurf von Shravana und Kirtana. Ich muss das jetzt mal erklären. Shravana heißt hören und Kirtana heißt sprechen oder heilige Silben, Kirtan, verherrlichen, das ist das beste Wort. Es wird gesagt, genauso wie das Leben zwischen Einatmen und Ausatmen erhalten wird im Körper, so wird auch das spirituelle Leben geboren und erhalten durch den Vorgang des Schrauben und Kirtan, des Hören und des Lobpreisen. Wo es darum geht, ist ganz einfach, man hört auf den Heiligen Schriften und man spricht über die spirituellen Dinge, man chantet Mantren, wir sehen ja den Hare Krishna Mantra, wie Sie es gestern gesehen haben, als Sie reinkamen. Und in diesem Prozess entsteht plötzlich die eigene Spiritualität. Nun, ein böser Kritiker würde sagen, es ist die vollkommene Gehirnwäsche. Das ist das, was im Dritten Reich geschah. Hitler übernahm das Radio, man hörte nur noch Nazi-Parolen und...
ich glaube nicht, dass das Problem ist, nee, im Zusammenhang.
Ja, aber das könnte man da sagen. Man könnte sagen, ja, da wird eine neue Bedingtheit psychologisch geschaffen. Durch Hören von der spirituellen Themen und Dialogreisen sprechen wieder eben von spirituellen Themen. Doch das Verständnis hier ist, beim Schalam und Kirtanam gibt es eine objektiv spirituelle Wirkung, die etwas, das schon vorhanden ist, zum Vorschein bringt. Das Beispiel, was gegeben wird, ist, ein Spiegel, der bedeckt ist, kann seine Glanzkraft wiederfinden. Die Glanzkraft ist nicht etwas Neues, was man hineingegeben hat, sondern das etwas Interessantes, was wieder herauskommt. So ist es auch durch das Hören von spirituellen Klangschwingungen und das Meditieren und das Chanten und das Singen, dass plötzlich unsere eigene Spiritualität wieder zum Vorschein kommt. Und ich habe einmal in meinem Leben hiervon ein Experiment gemacht, was ich vielleicht als wissenschaftlich darstellen könnte. Es war so, dass ich ein Punker, ich weiß nicht, ob das der bekannte Punk-Menschen, also wirklich, da gibt es die Edelpunker, um die genaue Information zu geben, die kaufen nicht für teures Geld die Punk-Ausstattung und haben für teures Geld die ihre Kettenschuhe so Fakten-Realität, und dann gibt es die sogenannten Realos, die Realhacker, das sind arme Leute, die trinken Bier, die können sich nicht waschen, die haben kein Geld, die sind asozial, sind die Ausgestoßenen der Gesellschaft. So, wir haben einen solchen Hacker, ja, für dieses Experiment. Er kam zu einem Programm, ich weiß noch ganz genau, der Sprecher saß da, wo Martin war, und ich, hier war so in diesem Raum war die Zuhörer, darunter der Packer, der lag auf dem Boden, weil er viel Bier getrunken hatte wahrscheinlich. Und ich war hier und musste übersetzen und konzentriert mich also auf den Zuhörer, auf den Sprecher, und übersetzte in ein Mikrofon hinein, das verbunden war mit einer Verstärkeranlage, sodass die nicht Englisch sprechen aus einem Kopfhörer die Übersetzung simultan hörten. Und plötzlich krochen aus dem Tanker, ich habe mich nicht gestört, dass er sich ausruht, aber krochen zwei oder drei Ratten hervor. Die waren da als seine Lieblingstiere unter der Jacke gegeben. Und das war sogar zu viel, dass das China das war. Das hat die Stimme verschlagen und die Leute haben gesagt, und der Schwenk hat gesagt, what happened to our translator? Ich habe gesagt, he is shocked. Nun, der Banker, ich wollte das mal probieren und sagte, komm doch mal morgen zu der Adresse, da gibt es viel Gutes zu essen. Am besten habe ich das genommen, den Zettel, hat teilgenommen an dem Sonntagsfest, mal viel gegessen. Und dann lud ich ihn ein zu der Farm in Süddeutschland. Und er hat dort gelebt, es war Winter, das ist eine gute Zeit für Banker warm, um also runterzukommen. Und er hat dort gelebt, kam aber nie zu dem Programm, zu dem Tempelprogramm und so weiter, weil er, das war nicht so seine Welt, das war zu tugendhaft für ihn. Wir haben ihn dann irgendwann mal gefragt, du bist in unserer Gemeinschaft, wäre vielleicht gut, wenn du was, wenn du vielleicht mithelfen würdest, und dann sagst du, yes, I also thought like this. Dann gehe ich in den Kuhstall und miste und würde den Kuh kaufen. Oh, ne, das passt dann auch zu seinem entsprechenden Bildvorstellung. Und der Hürde, der war, kam immer mit Kuhmist geschmiert raus. Der war ganz glücklich dabei. Hatte noch ein bisschen das alte, die alte Environment-Umgebung erlebt. Und ich kam also, weil ich jetzt die Reihe so immer jeden Monat mal vorbei, sowieso, und merkte, wie der Gemeinschaft, der etwas geschah, bis der in den Tempel eines Tages kam. Und da wusste ich, jetzt müssen wir die Beobachtungsgründe aufschreiben. Jetzt wird es interessant, werde sich verändern. Und tatsächlich, als er anfing, diese spirituellen Klatschen zu hören und auch mitzusehen, geschah etwas und er ist ein sehr guter Devotee geworden. Er ist in Südafrika, habe ich gehört, und ist dann ein Tempelpriester. Nicht nur, aber geht auch mal auf den Altar. Nicht nur Priester, das wäre jetzt falsch gesagt. Und hält sich gut ins spirituelle Leben. Also wie bringen Sie die Leute hinzu? Die Antwort ist, durch die Kraft der spirituellen Klangschwingung, die jemand entweder hört oder selber manifestiert oder selber ausspricht. Das ist das einzige Geheimnis oder die einzige Sache. Ich könnte mir zum Beispiel, wenn Sie jetzt mal fragen würden, wie könnte ich diese Dinge nachvollziehen? Dann würde ich Ihnen den Vorschlag machen, zu Hause könnten Sie ein bisschen in der Literatur lesen und so dieses Wissen aufnehmen. Sie könnten vielleicht anfangen, Musik zu hören und spirituelle Musik, und Sie können selber anfangen, den Hare Krishna Mantra zu chanten und sehen, was passiert, für sich selber sehen, was passiert. Und sehr oft ist da einfach, also wie die Philosophie sagt, dass das Inherent ist, das heißt, Ihre eigene Spiritualität, die vielleicht oder bestimmt anders aussieht als meine, das Freilicht und das ursprüngliche spirituelle Glänzen der Seele, so sehr man so stolz poetisch ausgedrückt, und werde ich wieder manifestieren. Das ist wirklich das einzige, das Geheimnis sozusagen, was wir haben. Und was in dem Maße passiert, wie sich jemand diesen Vorgang auch zuwenden kann. Ohne ein Forum jedoch ist es nicht möglich, dass etwas passiert.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir das Programm in etwa am ehesten noch ziehen können. Dann bekämen Sie wahrscheinlich, dann bekämen Sie mir einen trockenen, die zu viel erkennen. Aber das ist, wenn man die Hand hat, dann ist das die Ekstase
von jedem Kind. Ja, da wäre zumindest auf die, mit der Gehüsch schon wichtig, auf die so trockenen Leute auch beten gemacht.
Amen. Wir uns beide jetzt, wir sind so in ihn gesetzt, dass unsere Schnitte trocken sind. Ich komme so nicht sagen,
das ist gut. Das ist gut. Das ist so im Laufe der Zeit so eigentlich klar geworden, dass eines der Gründer ist, sich sozusagen dem Heiligen irgendwie mal zu stellen, darin besteht, dass die Vorstellung von dem Heiligen extrem hochgeschraubt ist. Das bewegt sich meiner Meinung nach genau wieder in dieser Tendenz, die ich schon mal angedeutet hatte, weshalb man eigentlich Wissenschaft ohne Gott betreibt. Das ist nicht da, das Begriff ist. Es kommt ja nicht aus einem a priorischen Atheismus zustande, sondern kommt aus der Religion, und zwar speziell der kalvinistisch geprägten Religion, die natürlich auch im Katholizismus wieder zu finden ist und in anderen Konfessionen des Christentums, die sagt, Gott ist so unbeschreiblich groß, ja, dass wir es nicht wagen dürfen, versuchen wollen zu begreifen. Und deswegen hat zum Beispiel Rudolf Bultmann den berühmten Satz gesagt, können wir überhaupt Theologie treiben? Ist nicht Theologie Vermessenheit, ja, eine blasphemische Vermessenheit, Gott in menschliche Kategorien fassen zu wollen? Ist also nicht Theologie deswegen gerade Sünde? Und das sagt er ja. Das ist ein berühmter Aufsatz. Und jetzt ist natürlich die Frage, können wir denn dann auch Theologie treiben? Ich sagte, ja. Warum? Weil uns diese Sünde vergeben ist. Ja, eine andere Lösung gibt es nicht.
Ja, eine andere Lösung gibt es
nicht. Dann gucken wir mal die Existenz als Professor dann doch noch recht
schwer. Das Problem ist, dass dieser Gott es sozusagen zulässt, dass man sich um irgendwie ihn zu verstehen, sich gleichsam an ihm verbracht. Er lässt es selber zu.
Ja,
das ist sozusagen. Also was ich aber sagen will, ist, dahinter steckt diese Vorstellung, dass dieses Heilige oder Gott immer so unerreichbar ist, dass man gar nicht mehr merkt, wo man ihm begegnet. Wenn man sagt, das sind alles überhaupt keine religiösen Vorgänge oder Erfahrungen des Heiligen, weil das so unendlich fern ist, dass also wahrscheinlich in Köln Donnerstag, ich weiß, es ist ja sogar so, dass also bei diesem Bewusstsein, dass tief und drin wahrscheinlich überhaupt nichts passieren kann, was einen davon abnehmen kann. Es kann dir alles passieren, es kann alles irgendwo prinzipiell innerweltlich interpretiert werden. Also das ist diese Selbstabgeschlossenheit, die aber das Resultat einer exzessiven Gottesverehrung ist, in diesem Sinne, wie ich das eben sagte, dass die Ehrfurcht so hoch gehängt wird, dass man sie überhaupt nicht mehr mit ihm abgeben kann und ihm auch schon gar nicht in irgendeiner Weise mehr begegnen kann. Also das ist so zum Beispiel eine Theologie, mit der so im protestantischen Bereich ja auch gerade so in den 50er und 60er Jahren groß geworden ist. Ja. Zwischen Gott und Mensch ist die Todeskrise, sagt ja. Karl Barth, da gibt es überhaupt keinerlei Verbindung. Und er sagt, die indischen Religionen und all das, was er macht, alles wunderschön, das sind Höchstformen, höchsten Blüten menschlicher Kultur. Ja? Ja. Aber sie vergessen die Todeslinie. Ja, gut, wir haben jetzt halt.
Vielleicht kann ich kurz so ja. Ergänzen, noch weil wir jetzt dann. Ich denke, ein Aspekt, so vielleicht nochmal, Sie haben das mehr philosophisch, theologisch formuliert. Man muss nochmal von der Erlebnisseite her sehen, denke ich, ist wirklich ein Aspekt auch, wenn man jetzt die Form des Gottesdienstes in die Stadt des Kirtana nimmt oder des Bhajan nimmt, dann ist das eigentlich eine Form, wo ich immer sage, der gesamte Gefühlsreichtum, den ein Mensch da so normalerweise hat,
einfach hineingelegt werden kann. Und sagt es mal so, ein normaler protestantischer Gottesdienst mit den, ich drücke das jetzt mal böswillig aus, mit den verstaubten Liedern aus dem, ich denke, das geht mir so in Indien auch immer. Ja? Das ist unheimlich lebensvoll, was da als Gottesdienst einfach geschieht. Und das ist eigentlich von dieser Seite her etwas, wo ich denke, ist gleichzeitig lebensvoll und gleichzeitig aber auch in dieser Wirkung von Mantras, also von dem Namen Gottes, etwas, was noch darüber hinausweist wieder. Und ich denke, so in dieser Kombination, sozusagen da wohl, wo die Leute sind, ja, indem sie auch ihr Gefühl in ganz verschiedenen Variationen einbringen können in diesen Gottesdienst, und eben aber darüber hinausweisen, dann ist, denke ich, so eine besondere Kraft, ja, die dann letzten Endes den Menschen sicher mehr ergreift, als etwas, was so, ja, mehr in, man könnte fast sagen, in einer abgegrenzten, vom Leben abgegrenzten Form des Gottesdienstes zum Tragen kommt. Ich glaube, das ist nochmal so ein Aspekt, der da sicher eine Bedeutung hat. Also mir geht es so, wenn ich mal Radio anhabe, ich muss wirklich nur anderthalb Sätze hören, wie ich weiter spricht ein Paar. Das ist ganz schrecklich. Weil da kennt man die alle sofort. Das war, weil da irgendwie eine Art des Sprechens kultiviert worden ist, die irgendwo mit dem Leben, wie man normal spricht, nichts zu tun hat. So bringt es jetzt mal anhand jetzt nur dieser Form, der sich
eine der Wirkungen jedenfalls ist, dass sie die lateinische Sprache ja verschafft haben und dafür jetzt die Landessprachen. Im Deutsch ist das so, das ist ja ein Übersetzungsdeutsch. Da wird ja das Lateinische einfach so, bleibt das Deutsch gleichsam übersetzt und das wirkt ja derart abstoßend. Das heißt, es ist eben so, es gibt drei Dimensionen. Ne? Das eine ist die, so das Althergebrachte, dann die Versuche der Modernisierung. Und dann stellt man fest, dass sozusagen das ganz Abwegige, also wie etwa Sanskrit, Latein oder all diese Dinge, also ein viel mehr erreichen, als das, was dazwischen ist. Also diese modernisierten Formen. Und das ist auch wirklich ganz einfach. Warum ist denn das Lutherdeutsch, hat das so tief gewirkt? Ja, weil da ein Erlebnis hintersteckt, ganz schlicht und einfach. Der Luther hatte eben ein religiöses Erlebnis und hat dann gedichtet und gedacht, so. Aber der hat das nicht konstruiert, das ist doch alles konstruiert. Ihr wisst, ich frage die Menschen, der hält sich mit Gott. Was soll man schon mit dem geredet? Da denken die, der ist der Fünfschwurz. Ja, das ist das. Die diskutieren mit mir über soziale Gerechtigkeit, das wollen sie machen. Aber ich sage, nein, wir sind Theologen und da ist das Heilige das Wichtige und jetzt möchte ich das gerne mal wissen.